Danke für das Lied, das war eine sehr gute Auswahl, das passt sehr gut. Alles probiert, auch Oliver Kahn ist ein super Beispiel. Alles erreicht und nichts bekommen. Vielleicht ist das so dann die Zusammenfassung des Ganzen. Und ich möchte, bevor ich mit der Predigt beginne, noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns hier versammelst und dass wir aus deinem Wort lernen dürfen. Und dass du in deinem Wort wirklich zu allem was zu sagen hast. Und ich bitte, sprich zu uns und veränder unser Leben. Als Einleitung möchte ich eine gekürzte Fassung der Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral vorlesen. Die Geschichte kennen die meisten schon, deswegen habe ich sie gekürzt. Aber sie trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf. Sie ist von Heinrich Böll in Originalfassung, in der gekürzten natürlich dann von mir. In einem Hafen an einer westlichen Küste Europas liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein schick angezogener Tourist legt eben einen neuen Film ein in sein Fotoapparat, um das idyllische Bild zu fotografieren. Sein Klicken weckt den Fischer auf. Sie beginnen ein Gespräch, oder vielmehr der Tourist, indem er den Fischer auffordert, noch einmal aufs Meer zu fahren und zu fischen. Er hätte gehört, heute sei es ein sehr guter Tag, um Fisch zu fangen. Der Fischer schüttelt den Kopf. Warum? Fragt der Tourist. Weil ich heute Morgen schon ausgefahren bin. War der Fang gut? Es war so gut, dass ich nicht noch einmal ausfahren brauche. Ich habe 4 Hummer in meinem Körbchen gehabt und fast 2 Dutzend Makrelen gefangen. Der Tourist holt aus und erklärt die Möglichkeiten, die dem Fischer offenstehen könnten. Sie würden sich in spätestens einem Jahr einen Motor kaufen können, in 2 Jahren ein zweites Boot, in 3 oder 4 Jahren könnten Sie vielleicht einen kleinen Kuttacker haben, mit 2 Booten oder Und dem Kutter würden sie natürlich viel mehr fangen. Eines Tages würden sie zwei Kutter haben. Sie würden, die Begeisterung verschlägt ihm für ein paar Augenblicke die Stimme. Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine Räucherei, später eine Marinadenfabrik. Mit einem eigenen Hubschrauber rundfliegen, die Fischschwärme ausfindig machen und ihren Kutter per Funk Anweisungen geben. Sie könnten die Lachsrechte erwerben. Ein Fischrestaurant eröffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren und dann, wieder verschlägt die Begeisterung dem Fremden die Sprache, kopfschüttelnd, im tiefsten Herzen betrübt, seiner Urlaubsfreude schon fast verlustig, blickt er auf die friedlich hereinrollende Flut, in der ungefangene Fische munter springen. Und dann, sagt er, aber wieder verschlägt ihn die Erregung die Sprache, der Fischer klopft ihm auf den Rücken, wie ein Kind, was sich verschluckt hat. Was dann? Fragt er leise. Dann, sagte der Fremde mit stiller Begeisterung, dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken. Aber das tue ich schon jetzt, sagt der Fischer. Ich sitze beruhigt im Hafen und döse. Nur Ihr Klicken hat mich dabei gestört. Tatsächlich zog der solcherlei belehrte Tourist nachdenklich von dannen, denn früher hatte er auch einmal geglaubt, er arbeite, um eines Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen. Aber es blieb keine Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer in ihm zurück. Nur ein wenig Neid. Was ist gut für mich? Der Tourist wusste, was gut ist für den Fischer. Was befriedigt mein Leben? Was erfüllt mein Leben? Das soll heute mein Thema sein. Das ist das Thema, das der Text uns vorgibt. Und vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, was wäre, könnte ich einmal alles ausprobieren, worauf ich Bock habe und was ich glaube, was mich erfüllt? Und Arthur hat es mit Oliver Kahn schon ein wenig von vorweggenommen. Die Frage ist, was passiert, wenn du am Ziel angekommen bist? Nun, Gott kennt uns Menschen, er hat uns ja gemacht und hat auch für so einen Fall ein Beispiel geschaffen in der Bibel. Was ist eigentlich gut für mich? Arthur hatte den Text schon genannt aus Prediger und wir werden ihn abschnittsweise lesen, nacheinander. Ich werde den nicht komplett vorlesen. Im Prediger geht es ganz stark um die Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und diese Frage stellt sich kein Geringerer als derjenige, der alles ausprobieren konnte, der das meiste ausprobiert hat und der zu einem Fazit kommt. Salomo schreibt es wahrscheinlich in seinem hohen Alter oder lässt es schreiben. Da streiten sich die Gelehrten. Und im ersten Kapitel sagt er, alles ist sinnlos. Er beginnt das Buch eigentlich mit der Aussage, es ist alles sinnlos. Und er benutzt dafür ein Bild, wie man versucht, Rauch einzufangen. Rauch kann man nicht einfangen. In dem Moment, in dem man zugreift, ist er weg. Und dieses Bild benutzt er. Und er sagt, es ist alles sinnlos. Und dann, nach dieser krassen Eröffnung, sagt er, ich habe es ausprobiert. Ich habe das meiste ausprobiert. Und ich habe es tatsächlich erstmal mit der Weisheit versucht. Bildung steht ja über allem. Das Wichtigste ist, dass wir Zugang zu Bildung haben, weil dann ist Armut kein Problem mehr. Dann gibt es eigentlich kein Problem, du musst die Leute nur schlau machen. Das ist so das Credo unserer heutigen Gesellschaft. Salomo sagt, ich habe es probiert. Wisst ihr, was sein Fazit ist für Weisheit? Die Bibel nennt es Weisheit. Er sagt in Kapitel 1, Vers 18, denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Er sagt eigentlich, wenn du viel weißt, hast du mehr Probleme. Und wenn du noch mehr weißt, tut es auch noch weh. Eigentlich Quatsch. Und doch ist unsere Gesellschaft so gepolt, mehr zu wissen, schlauer zu werden. Und es gibt kaum noch Jugendliche, die nicht sagen, ich will irgendwie studieren oder irgendein weiser Mensch werden. Ja? Weil dann verdiene ich das große Geld. Und nachdem er so schlau geworden ist, sagt er, vielleicht ist das Quatsch, ja, viel zu studieren, viel zu lernen. Ich will einfach Spaß haben. Hauptsache, du hast Spaß. Oder Hauptsache, ich habe Spaß. Wir kennen diesen Werbeslogan und mit dem würde ich die ersten drei Verse einmal überschreiben und uns vorlesen. Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht. Und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an die Torheit zu halten, bis ich sehe, was für die Menschenkinder gut zu tun ist in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Hauptsache, du hast Spaß. Er will Freude haben und das Gute genießen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. Nur zum Spaß zu leben. Ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Und manchmal habe ich das Gefühl, man tickt so. Man ignoriert einfach das Schlechte und konzentriert sich völlig auf das Tolle im Leben. Man versucht immer gut drauf zu sein und die heutige Spaßgesellschaft symbolisiert das eigentlich ganz gut. Man sucht einfach den nächsten Kick, man setzt noch einen drauf, ohne sich über Konsequenzen bewusst zu sein. Und was heute dazu kommt, ist, man präsentiert halt immer nur das Gute. Oder habt ihr schon mal bei Facebook oder bei Instagram, falls ihr da seid, ich nicht, etwas gesehen, dass sich jemand negativ inszeniert? Ganz, ganz selten, dass jemand auch mal was negativ postet. Die Leute haben super Essen, die haben tolle Autos, die sind auf dem besten Urlaub, die haben die tollste Torte gebacken, das Haus ist wunderbar renoviert, die haben das Neueste. Es ist nur gut. Salomo sagt, ich habe es probiert, mich aufs Gute zu konzentrieren und Spaß zu haben. Und in den letzten Wochen ist es deutlich geworden, dass man raus will aus seinem Alltag. Weltweit haben wir eine Pandemie. Man kann von dieser Krankheit halten, was man will und sagen, man braucht davor keine Angst haben. Aber es gibt Regeln, an die wir uns halten sollen. Und es gibt Länder, die hat es hart getroffen. Eins dieser Länder ist Spanien. Aber wisst ihr was? Das interessiert die Touristen am Ballermann nicht. Die feiern halt wie vorher, weil die wollen Spaß haben. Die blenden das Negative aus und bis die Regierung eingreift und sagt, dann gibt es halt gar keine Party mehr. Das symbolisiert unsere Spaßgesellschaft. So tickt die Gesellschaft heute. Das Fazit von Salomo ist, Lachen ist dumm. Und Freude, was habe ich davon? Am Ende komme ich zurück in meinen Alltag aus diesem abgefahrenen Urlaub. Und dann ist die Frage, was hatte ich davon, dass ich so viel Spaß hatte? Lachen ist nichtig, Lachen ist nix, ein Haschen nach Wind, sagt er. Und ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, die immer kichern, die immer alles lustig finden. Es ist überhaupt nichts Lustiges, die kichern trotzdem, das nervt, oder? Ich kann die Situation überhaupt nicht ernst nehmen, das ist nichts zu lachen. Salomo ist ein bisschen ernüchtert. Und er stellt diese rhetorische Frage, was habe ich von der Freude? Und diese rhetorische Frage, das ist so sein Mittel im Prediger, der fragt immer so, ja, was habe ich davon? Und eigentlich erwartet er, die natürliche Antwort, die man ihm geben würde, ist nichts. Ja, was hast du von der Freude? Nichts. Ich habe mich gefragt, ist das vielleicht mein, ist es vielleicht dein Leben? Konzentrieren wir uns vielleicht nur noch auf das Gute und Tolle und Schöne? Ignorieren wir die Realität, die schlechten Zeiten, das, was um uns herum passiert, das funktioniert kurz. Bis wir vielleicht unser Ziel erreicht haben. Und Salomo warnt, du hast nichts davon. Das ist die Verleugnung der Realität und die Realität holt uns bekanntlich immer ein. Und er wechselt zu einem anderen Mittel, was heutzutage noch sehr gern genutzt wird. Er sagt, ich habe es mal mit Wein probiert. Dann trinken wir halt gut. Ja, Alkohol ist heute, glaube ich, Bier ist das Nationalgetränk. Ja. Wir regen uns immer auf, dass die Amerikaner die Waffen nicht verbieten, aber macht man ein Alkoholverbot in Deutschland. Ja, was dem Ami, die Pistole ist uns unser Bier, das ja, ist so auch ein gesellschaftliches manifestierte Meinung mittlerweile. Und er sagt, ich will mich verwöhnen durch Wein. Ich will das mal ausprobieren. Aber er schafft Kriterien. Er sagt, ich mache das nicht so wie die am Ballermann. Die wissen am nächsten Morgen nicht mehr, wie sie nach Hause gekommen sind und wo sie sind. Er sagt, ich möchte, dass mein Herz in Weisheit über meinem Verstand steht. Ich möchte immer noch wissen, was ich tue. Ich möchte nicht einfach nur saufen. Mein Herz soll in Weisheit die Leitung behalten. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes. Er sagt, ich möchte mich an die Torheit halten. Wisst ihr, was Torheit ist? Dummheit. Ich möchte mal ein bisschen dumm sein. Das ist interessant, oder? So der, also Salomo, wir merken, der kann sich das erlauben. Ja, nebenbei ist der König, aber der nimmt sich dann vor, ich werde ein bisschen dumm sein. Aber er will nicht einfach dumm sein, sondern er stellt Gegensätze auf. Er sagt, ich möchte in Weisheit die Torheit erforschen. Das ist wie wenn ein Professor eine Studie über Dummheit macht. So können wir uns das vorstellen. Ja, er ist eigentlich weise und sagt, ich lass mich mal drauf ein. Ich begebe mich mal in die Situation, obwohl ich weiß, wie man da wieder rauskommt. Weisheit ist die Sachkenntnis in erster Linie. Ja, wenn jemand weise ist, dann hat er hohe Sachkenntnisse, kann Dinge einordnen, zusammenführen. Und wie ich habe es vorhin schon gesagt, der hat das schon probiert. In Kapitel 1 beschreibt er, der hat das auch mit der Weisheit probiert, das hat auch nicht geklappt, vielleicht macht es jetzt die Torheit. Salomo war allerdings einer der weisesten Menschen, weil er hat seine Weisheit direkt von Gott bekommen. Er hatte Wünsche frei bei Gott und er sagt, Gott, weißt du was? Ich habe ein Riesenvolk zu regieren. Und was ich definitiv brauchen werde, ist ganz viel Weisheit. dass ich unterscheiden kann, was Recht und Unrecht ist. Dass ich sehen kann, wo, wie ich das Volk führen muss und kann. Und Gott erfüllt ihm diesen Wunsch und sagt, weil du nur um Weisheit gebeten hast, nicht um Reichtum und ein langes Leben und um Frieden, gebe ich dir Frieden, ein langes Leben und Reichtum dazu. Ja? Und Salomo war weise. Also wenn einer etwas mit Weisheit erfüllen konnte oder beurteilen konnte, dann war es Salomo. Weisheit wird aber in der Bibel auch anders benutzt. Weise ist ein Mensch, der sich unter Gottes Führung stellt. Und Torheit ist genau das Gegenteil. Es ist eher die Dummheit oder die Unwissenheit oder auch ein Begriff dafür, für ein Leben, der die eines Menschen, der die Existenz Gottes nicht akzeptiert, der die Existenz Gottes nicht annimmt für sein Leben und sagt, da ist ein Gott, vor dem ich mich verantworten muss. Und Salomo sagt, ich probiere das mal und trotzdem in dem Bewusstsein, dass Gott da ist. Und es entsteht eine Spannung zwischen Weisheit und Torheit. Salomo probiert diese Spannung aus. Bei uns Christen sieht die Spannung manchmal so aus, dass wir uns fragen, wie breit kann ich eigentlich meinen schmalen Weg machen? Wann beginnt schwarz? Wann wird aus dunkelgrau schwarz? Was kann ich noch machen, wo mir kein Mitchrist sagen kann, ey, ich glaube, da überschreitest du eine Grenze. Und so loten wir unsere Grenzen, das ist ganz natürlich, das machen Schüler bei Lehrern, ja, das machen wir bei unserem Arbeitgeber, viele Menschen machen das beim Staat und das, dadurch, dass das eine natürliche Sache ist, loten wir auch diese Grenze häufig bei Gott aus und fragen uns, was kann ich noch machen, ohne dass das Sünde ist? Das Problem dabei ist unsere Einstellung natürlich. Wie weit kann ich gehen, ohne dass es schlimm ist. Hauptsache, ich habe Spaß. Ich will ja nur glücklich sein. Und Alkohol ist da natürlich ein Klassiker. Und Alkohol ist immer ein Thema in der Bibel, immer wieder. Und ich würde mal behaupten oder sagen, dass ich als Christ nie betrunken sein sollte, weil dann habe ich definitiv nicht mehr die Kontrolle über mich. Mein Herz, mein Verstand sollte immer in Weisheit die Leitung über mich behalten und auch über meinen Alkoholkonsum. Ich hatte eine sehr heilsame Erfahrung, als ich meinen 10. Klasseabschluss gefeiert habe. Das ist jetzt mittlerweile eine Weile her. Ich war immer ein sehr lieber Junge, also habe auch eigentlich nie getrunken. Meine Eltern hatten einen Vorgänger vor mir, der hat mehr Probleme bereitet und ich habe dann gedacht, gut, relativierst du das, bist du lieb. Bis auf den 10. Abschluss, da hatte ich Stress mit meinen Eltern und habe gesagt, jetzt lässt du es mal richtig krachen. Und habe ein bisschen eingekauft und beim 10. Abschluss haben die meisten eingekauft. Und so teilte ich mir ganz viele alkoholische Getränke mit meinen Klassenkameraden. Damals war ich noch nicht Nachfolger Jesu, also kein Christ. Und das macht die Sache nicht besser und nicht einfacher. Aber so wie das ist bei einem 10. Klasseabschluss, wird das Ganze gefilmt. Es gibt immer jemanden, der läuft mit der Kamera rum. Damals war es dann noch wirklich klassisch, ja, mit Band und so weiter. Heute hätte man 1000 Handyfilme. Und es gab anschließend diesen Film zu erwerben. Und ich habe mir den natürlich gekauft. Ist ja ein wichtiger Schritt in meinem Leben, mein Abschluss. Und dann guckte ich mir den Film an und sah mich in manchen Ausschnitten. Ich war so schockiert von meinem Verhalten. Das war aber so ein heilsamer Moment für mich, dass ich mir damals fast geschworen habe, nie wieder trinkst du zu viel. Das hat funktioniert. Und vielleicht brauchst du auch so eine Entscheidung, weil du merkst, ich habe das nicht unter Kontrolle. Ich will dir Mut machen, fass einen Entschluss. Wie ist dein Umgang mit Alkohol? Prüfe dich, fälle eine Entscheidung und wenn es sein muss, hol dir Hilfe. Die gibt es. Und man fragt sich, Salomo, warum machst du das? Ganz ehrlich, ja? Warum machst du das? Salomo beschreibt nämlich sein Ziel. Er sagt, Und bis ich sehe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Was ist eigentlich gut in den Tagen meiner Existenz hier auf der Erde für mich zu tun? Was befriedigt mich? Was erfüllt mich? Was gibt meinem Leben Sinn? Und das Interessante ist, wenn wir den ganzen Text lesen, ist das der einzige Satz, der allgemeingültig ist. Sonst dreht sich Salomo komplett nur um sich. Ich habe probiert, ich habe gemacht, ich habe erreicht, ich bin so toll. Nur um sich. Hier sagt er, ich will rausfinden, was ist eigentlich gut für alle Menschen? Eine Allgemeingültigkeit. Und wie ich die Frage schon gestellt habe, man fragt sich, Salomo, ist dir langweilig? Du hast ein Riesenreich zu regieren. Du hast ein Königreich übernommen, ein Volk, das Volk Gottes. Hast du nichts zu tun? Und man könnte tatsächlich, wenn man Salomos Leben so platt betrachtet, denken, ja, der wird Langeweile gehabt. Es war ein König, der keinen Krieg führen musste. Er übernahm ein Friedensreich und der Frieden hielt. Er musste ein paar Verhandlungen führen, damit das schön friedlich bleibt. Aber es war völlig entspannt. Ganz untypisch für einen König. Ähnlich wie bei uns, ja, wir müssen keine Schlachten schlagen zurzeit. Europa ist die längste Zeit im Friedensmodus, das funktioniert gut. David, sein Vater, hatte alle Schlachten geschlagen. David, sein Vater, hatte aber auch viel Reichtum schon angehäuft. Das heißt, er startete mit einem guten finanziellen Puffer. Der musste sich jetzt auch keinen großen Kopf darum machen, schaffe ich das überhaupt, dieses Reich zu erhalten? Er hatte Weisheit vor Gott bekommen und konnte nun machen, was er wollte. Er schöpft seine Möglichkeit voll aus. Und einen Teil seines Lebens investiert er auf die Suche nach der Antwort auf die Frage, was ist gut zu tun für die Menschen in ihrem kurzen Leben unter dem Himmel? Was ist gut hier auf der Erde? Salomo ist immer noch bei der Betrachtung ohne den Bezug zu Gott. Er nimmt das Leben mal unter die Lupe und lässt Gott außen vor und guckt mal, was passiert eigentlich, wenn ich nur auf dieses Leben hier auf der Erde schaue. Ganz wichtig beim Lesen dieses Buches, der Bezug kommt immer wieder rein, aber grundsätzlich zieht er die Linie eigentlich ohne Gott und streut dann immer wieder ein, dass es eigentlich sinnlos ist, wenn es ohne Gott ist. Wie kann ich meine Begierde stillen? Hauptsache, ich habe Spaß. Salomo sagt, Spaß, Lachen, Alkohol ist es irgendwie nicht. Und er versucht es auf eine etwas andere Art und Weise. Die liegt Russlanddeutschen ein bisschen näher, glaube ich. Unter anderem. Und er sagt, klotzen, nicht kleckern. Jetzt hauen wir mal richtig raus. Und er beschreibt weiter, was er so probiert. Ich lese uns die Verse 4 bis 10. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu trinken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch die größere Rinder- und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wollte größer und reicher sein. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Salomo zählt mal auf, was er getan hat, und die Aufzählung ist nicht vollständig. wenn wir die Könige lesen und Chroniker, dann stellen wir fest, der hat noch ein paar Sachen mehr gemacht. Der zählt hier nur so ganz grob auf, was er mal gemacht hat. Ein paar Kategorien. Große Unternehmungen, er hat einfach viele Werke getan, er hat vieles getan und versucht herauszufinden, was gut ist. Er beginnt mit Immobilien. Salomo war ein baulustiger Mensch, der hat gerne gebaut. Ich zähle ein paar Sachen auf, die er so gebaut hat. Ein Libanon-Waldhaus, eine Säulenhalle, eine Gerichtshalle, ein Palast für sich und für seine Frau, einen eigenen. Dann hat er ganz viele Magazinstädte und Kasernen gebaut. Ja, musste ja irgendwie alles kategorisiert werden und katalogisiert werden, die ganzen Pferde. Der hatte natürlich eine Armee, aber der musste halt nicht in den Krieg. Er baute auch Stallungen für Pferde, denn er hatte unheimlich viele Pferde und Pferdezucht. Und das musste alles irgendwo untergebracht werden. Und wenn wir lesen, wie das aussah, was Salomo gebaut hat, dann hat er das nicht als Holzverschlag gebaut. Ja, es war kein einfacher Stall, sondern es war immer eine Innovation, es war immer was Neues, es war immer ein komplett neuer Stil, es war total abgefahren. Er hat also sich immobilienmäßig völlig ausgelebt. Er ging in die Landwirtschaft. Er baute Weinberge. Weinberge waren so, das gehörte einfach zum König dazu. Man brauchte ja auch Wein, also hatte man Weinberge. Aber dann baute er auch noch Gärten und Parkanlagen, um dort alle möglichen Frucht- und Obstarten anzubauen. Und Salomo war ein weltweit vernetzter König. Von überall kamen Menschen oder Könige, um seine Weisheit zu hören. Und sie brachten ihm natürlich Dinge mit. Wir wissen, dass er Boote wegschickte, um Affen und Pfauen zu holen. Zum Haben. Ja? Und ich bin mir sicher, er hatte auch alle möglichen Frucht- und Obstsorten, die es so gibt auf der Welt, mal in seinen Gärten. Und die passenden Gärtner dazu natürlich auch. Und weil er so viel baute und eins der Baumaterialien Holz war, hat er angefangen, Teiche anzulegen, um Wälder zu bewässern, damit das Holz auch nachwächst. Also, der hat richtig Forstwirtschaft betrieben. Das hat er alles mal ausprobiert. Mal gucken, was besser ist, und er kam da zu guten Ergebnissen. Er hatte auch wirtschaftlichen Erfolg, so würden wir das vielleicht bezeichnen. Er sagt, ich hatte Knechte und Mägde. Ja, heute würden wir sagen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir kriegen halt auch Geld dafür. Damals, das vergleicht die Bibel, das können wir so gut vergleichen. Das Knechte und Mägde sind heute Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und er sagt aber auch, ich hatte aber auch Gesinder, das in meinem Haus geboren war. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, ob ich mir einen Knecht gekauft habe oder ob er in meinem Haus geboren ist. Das hat was mit dem Erlassjahr zu tun. Ja, wenn er in meinem Haus geboren ist, dann wird er anders behandelt, muss er nicht nach 7 Jahren wieder freigelassen werden, zwangsläufig, sondern da gibt es andere Regeln. Wir würden vielleicht sagen, da haben Leute schon seit Generationen in seiner Firma gearbeitet. Der Laden lief. Hat er mal probiert. Hat funktioniert. Super. Und er hatte Rinder- und Schafherden so groß, wie sie vor ihm noch keiner hatte. Er hatte also eine fleischverarbeitende Industrie. Heutzutage ein bisschen in Verruf geraten, aber auch das wird sich legen. Wenn wir in 1. Könige 5 lesen, was Salomo täglich für die Versorgung seines Hofstaates brauchte, dann ist das, lässt uns das erahnen, wie riesig das war. Ich lese das ganz kurz vor. Salomo aber brauchte zum Unterhalt täglich 30 Kor Feinmehl. Also das ist Mehl höchster Qualität, das sind 7,7 Tonnen. Und 60 Kor, also das Doppelte, 15,4 Tonnen, anderes Mehl. Er brauchte täglich 10 gemästete Rinder und 20 Weiderinder und 100 Schafe. Außer den Hirschen und Gazellen und den Dammhirsch und den gemästeten Geflügel. Also das Kleinvieh hat er gar nicht aufgezählt. Das brauchte der täglich, um seinen Hofstaat zu versorgen, damit die alle genug zu essen hatten, seine Knechte, Mägde und er. Er war größer als alle, die vor ihm da waren. Er hatte aber auch einen riesigen Bestandsreichtum, so nenne ich das mal. Er hatte Silber und Gold und Schätze aus aller Welt. Wenn du zu Salomo gekommen bist und gesagt hast, ich möchte das kaufen für 3 Talente Silber, dann hat er gelacht, weil Silber war für ihn wertlos. Er war so reich, dass ab Gold die Währung überhaupt anfing. Für ihn, für sein Volk nicht unbedingt, aber zu seiner Zeit war das, für ihn war das sinnlos. Ja, was soll ich mit Silber? Ja, braucht keiner. So heftig reich war Salomo. Das können wir uns gar nicht vorstellen, aber er hat es einfach mal probiert. Er wollte mal gucken, macht mich das glücklich, erfüllt mich das. Dann hat er Musik geliebt und hat dafür gesorgt, dass Musik zur Verfügung steht, denn er hatte Sänger und Sängerinnen. Das ist etwas Besonderes. Klar, zu einer Zeit, in der wir leben, mit Spotify und MP3 und YouTube und CDs und Schallplatten und Kassetten, wenn man sie noch hat, ist Musik nicht so das Besondere. Zu der Zeit, in der wir leben, in Corona, merken wir, dass Musik im Gottesdienst schon etwas Besonderes ist. Es wäre doch schön, wenn wir mal ein gemeinsames Lied singen. Zur Zeit Salomos gab es das alles nicht. Also gab es eigentlich nur im Tempel Gesang. Im großen Chor, da wurde gesungen. Vielleicht war es der ein oder einzelne andere konnte noch ein Instrument spielen, aber es war natürlich nie so musikalisch hochwertig. Was hat er gemacht? Hat sich Sänger und Sängerinnen besorgt und auf seinen Festen hat er einfach Leute singen lassen. Hat er richtig gute Musik machen lassen. Das musst du dir erst mal gönnen können. Hat er gemacht. Vielleicht macht ihn das ja glücklich. Er wollte ja wissen, was gut ist unter dem Himmel. Er hat seine Lust befriedigt, indem er einfach alles nahm, was er wollte. Er hatte Frauen über Frauen und das ist bei Salomo wörtlich zu nehmen. Salomo hatte sehr viele Frauen. 1. Könige 11, Vers 3 sagt, er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten seine... Als Mann kommst du da an deine Grenzen. Ne? Das gibt ja auch Probleme. Ist ja nicht nur, dass das Spaß ist. Natürlich hatte der seine Häuser... Für die eine oder andere Frau hat er ein Extrahaus gebaut. Das tatsächlich, also der Größenwahn, der dahinter steckt, ist für uns unvorstellbar. Aber 1. Könige 11, Vers 3 sagt, seine Frauen verleiteten sein Herz. Und hier wird langsam, ganz langsam lässt er durchblicken, was das Problem des Ganzen, dass das Ganze auch Probleme hatte, dass das nicht alles nur toll war und schön. Was er beim Alkohol vielleicht noch geschafft hat, sachlich zu bleiben und bei Gott zu bleiben, das gelang ihm anscheinend bei den Frauen nicht mehr. In den Versen 9 und 10 fasst er das alles nochmal zusammen und man denkt, wow. Was für ein Leben. Ich gehöre zu den Leuten, die das, was sie machen, ziemlich gerne machen. Ich gehe gerne zur Arbeit, ich bin gerne mit meiner Familie, ich baue gerne zu Hause um, ich bin auch gerne in der Gemeinde aktiv. Salomo sagt, bei all dieser Mühe hatte ich Freude. Das war kein Stress für mich. Das war Freude. Das hat mich schon irgendwie, das hat mir schon Spaß gemacht. Das war nicht das große Problem. Arbeit macht doch Spaß. Die Frage ist, wo ist unsere Schwäche? Was ist deine, was ist meine Schwäche? Sind es die Immobilien, unser Garten, die Landwirtschaft, vielleicht der technische Fortschritt? Muss es immer das neueste Handy sein, das neueste Auto, der neueste Computer? Sind es Frauen oder Männer? Brauchen wir die Bestätigung vom anderen Geschlecht und sind bereit dafür, aufs Äußerste zu gehen? Natürlich gehe ich hier davon aus, dass wir jeder immer nur eine Frau haben oder einen Mann. Versteht mich nicht falsch, es ist nichts Verkehrtes daran, ein super schönes Haus zu haben. Von mir aus auch mehrere. Es ist nicht falsch, einen Garten zu haben, einen großen Garten, einen wunderschönen Garten zu haben. Es ist auch nicht falsch, sich alle 2 Jahre ein neues Auto zu kaufen. Wenn das geht, es ist okay. Es ist auch nicht verkehrt, den großen Fernseher zu haben oder auch mal Alkohol zu trinken. Allerdings sollten wir es bei einer Frau belassen, beziehungsweise bei einem Mann. Aber welchen Preis sind wir bereit, dafür zu zahlen? Und da wird es kritisch. Wir haben gelesen, die Frauen verführten Salomos Herz. Es ist interessant, Gott kennt ja sein Volk, das hatte ich eingangs schon gesagt. Als sein Volk noch in der Wüste ist, geleitet und geführt von Mose, gibt Gott ihm Gesetze. Da denken die noch nicht an einen König. Da sagt Gott aber, ich weiß, ihr werdet einen König fordern und ich gebe euch ein Gesetz, wonach sich der König richten soll. Und es steht in 5. Mose 17, die Verse 16 bis 19. Ich schlage das mal auf, 5. Mose 17, die Verse 16 bis 19. Dort steht: Nur soll er, der König, nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesem Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er sich nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit alle Worte dieses Gesetzes und die Satzung bewahrt und sie tut. Hier steht noch was von Pferden, auch das hat Salomo gemacht. Er ist zurück nach Ägypten und hat sich Pferde eingekauft, die tollsten und die besten, die es so gab. Aber wir lesen, das Problem mit den Frauen, das Problem mit dem Reichtum, das hat Gott schon von vornherein angesprochen. Er wusste, dass das so kommen wird. Und da finde ich die Bibel so gut. Die Bibel ist nicht Instagram und zeigt nur die schönen Seiten des Lebens. Die Bibel zeigt dir auch, was das Problem sein könnte und sein wird. Die Bibel zeigt uns mit Salomo, was er alles probiert hat und wohin es führt oder eben nicht führt. Welchen Preis bist du bereit, für deine Befriedigung zu bezahlen? Salomo beurteilt das ja alles in seiner Weisheit und er fällt ein Urteil. Das schlimmste Urteil, was du eigentlich einem Schüler aussprechen kannst als Lehrer, ist Sätzen 6. Und eigentlich sagt Salomo genau das. Er hat alles ausprobiert, er ist durch alles durchgegangen und am Ende sagt er, ungenügend. Sätzen 6. Hauptsache, ihr habt Spaß? War nicht. Klotzen nicht, kleckern? Ist nicht. Sätzen 6, du hast nichts kapiert. Er blickt auf sein Leben zurück, auf das, was er erreicht hat. Und er beschreibt es mit Vers 11. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Es war Rauch. Es ist nichts Bleibendes. Alles, das ich schaffe, alles, was meine Hände hinkriegen, wird nicht bleiben. Ein paar Verse weiter spricht er eigentlich ein vernichtendes Urteil und er sagt, ich hasste auch alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob der Weise sein wird oder ein Narr. Und doch wird er über all das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Salomo weiß, ich muss es meinem Nachfolger überlassen. Ich kann nichts mitnehmen. Salomos Reichtum hat auch dem Volk einiges abverlangt. Er wird sein Reich übergeben. Und das Volk begehrt auf und sagt, Rehabeam, das ist der Nachfolger von Salomo, dein Vater hat uns eine schwere Last aufgebürdet. Bitte, bitte, nimm diese Last von unseren Schultern. Wir können dieses Joch nicht tragen. Und Rehabeam entscheidet das nicht selber, sondern geht in Beratung. Der hat alte Berater und er hat junge Berater. Der geht zu den Älteren hin, die auch mit seinem Vater schon gelebt haben und sagt, was soll ich machen? Und die Älteren sagen, weißt du was, geh auf das Volk ein. Erleichter ihnen die Schuld, erleichter ihnen die Steuern, das, die ganzen Auflagen und du wirst sehen, aus Dankbarkeit werden sie dir folgen. Das gefällt ihm natürlich nicht, weil er Angst hat, sein Reichtum zu verlieren. Und er geht zu den jungen Beratern, die eigentlich nur Reichtum kennen und sagt, was soll ich machen? Und die sagen, bist du bekloppt? Wenn du jetzt die Steuern senkst, dann kommen die mit allem. Dann wollen die nächstes Mal mehr trinken, dann wollen die freien Wein, dann wollen die, auf keinen Fall noch mehr aufbürden. Und er hört auf die jungen Berater. Wisst ihr, was passiert? Dieses riesige Friedensreich teilt sich in zwei Teile. 10 von 12 Stämmen gehen. Da hat ein Mann sein ganzes Leben in Reichtum investiert und sein Nachfolger zerstört es innerhalb von wenigen Monaten. Salomo hat das irgendwie verstanden. Er hat gesagt, ich muss es dem lassen, der hinter mir, nach mir kommt. Was macht der? Ich weiß nicht, ob der schlau sein wird oder dumm. Im nächsten Kapitel öffnet Salomo ein wenig die Perspektive. In Prediger 3, in den Versen 9 bis 14, sagt er, was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Und auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt, bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Wir dürfen alles genießen. Vor allem das, was wir in diesem Land hier erleben und haben. Aber die Frage ist, wie nehmen wir es an? Als Gabe Gottes, wie Salomo es sagt? Oder meinen wir, ich habe es aufgebaut und ich und ich und ich? Und damit scheitern wir. Jesus fordert uns in seiner Bergpredigt auf und sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf der Erde, wo sie Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo ist dein Herz? Konzentriere ich mich auf meinen Erfolg? Versuche ich durch mich glücklich zu werden, durch meine Erfahrungen und Unternehmungen? Oder ruht mein tiefer Friede, mein Glück in Gott? Und ich genieße das, was ich habe. Super. Ich darf das genießen. Salomo wird sagen, ich sah den Gerechten Ungerechtigkeit leiden und den Ungerechten Erfolg haben. Das passiert auf dieser Welt. Diese Welt ist nicht mehr gerecht. Die Frage ist aber, wo habe ich meinen Anker? Wo hole ich meine Befriedigung? In diesen ganzen menschlichen Sachen hat Salomo sie nicht gefunden. Er hat gesagt, Gott hat mir die Ewigkeit ins Herz gelegt. Es geht gar nicht unter der Sonne, um das, was unter der Sonne geschieht. Was ist gut für mich? Wo suche ich meine Befriedigung? Mit Jesu Worten wo sammelst du deinen Schatz? Und vielleicht gelingen dir deine Bemühungen unter der Sonne hier auf dieser Welt. Die Frage ist, welchen Preis bezahlst du dafür? Oder nimmst du es aus Gottes Hand und sagst, es ist Gnade? Vielleicht sagst du aber auch, ey, ich kann überhaupt nicht mitreden mit dir. Bei mir klappt gar nichts. Das ist unfair. Jesus Christus ist für Sünder gestorben und nicht für die reichen, erfolgreichen und schönen Menschen. Und er hat dir nicht versprochen, dass alles gut gehen wird in deinem Leben, sondern er hat versprochen, wenn du an mich glaubst, kommst du zu mir in mein Reich, in den Himmel. Besser arm in den Himmel, als reich in die Hölle. Was ist gut für mich? Ich möchte mit einem Vers aus Prediger 11 schließen. Prediger 11, Vers 9. Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Für alles, was wir tun, werden wir uns vor Gott verantworten. Lasst uns so leben, dass sein Urteil gut ist. Amen.